Was macht ein gutes Pre-Seed-Team wirklich aus? In dieser Folge von Artist on Air spreche ich mit Gloria Bäuerlein, Gründerin von Puzzle Ventures und eine der wohl profiliertesten Solo-GPs Europas, über ihre Perspektive als Software-Investoren im Pre-Seed- und Seed-Bereich. Ich habe, glaube ich, ganz gut verstanden, woran Gloria entscheidet, ob sie investiert oder absagt. Und sie erklärt mir, warum sie nur in Teams investiert, die wirklich wissen, warum sie gründen wollen. Und warum starke Hypothesen viel, viel wichtiger sind als stylische Pitch-Decks. Wir reden über die Finanzierbarkeit von Solo-FounderInnen, die Wichtigkeit von Industry-Angels sowie wichtige und völlig irrelevante Go-to-Market-Metriken in dieser frühen Phase. Hört rein und versteht, wie das perfekte Fundraising-Setup bzw. ein idealer Fundraising-Prozess im Jahr 2025 wirklich aussieht und was ihr braucht, damit Investoren wie Google Ventures oder 20VC bei eurer nächsten Runde dabei sind. Viel Spaß mit Gloria Bäuerlein und mit mir, Julius Göllner. Let's go!
Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Artist on Air und mit mir heute im Studio Gloria. Gloria, hallo.
Hallo.
Heute früh 7.30 Uhr ersten Termin gehabt, gestern bis 1.30 Uhr gearbeitet. Es klingt so, als bist du aktuell sehr, sehr eingespannt. Daher großes Dankeschön an dieser Stelle, dass du hier bist. Und jetzt fragen sich natürlich alle ZuhörerInnen, was macht die Gloria denn eigentlich, wenn ihr Programm so vollgepackt ist? Gloria, was machst du? Wer bist du? Erzähl mal ein bisschen.
Ich bin Gründungspartnerin von Puzzle Ventures, ein Solo-GP-Fonds, den ich ungefähr vor 2,5 Jahren aufgelegt habe. Puzzle, wie der Name schon sagt, versucht für die Gründer die verschiedenen Puzzleteile zusammenzubringen. Und für mich sind Puzzleteile, kann sein Fundraising, worüber wir heute sprechen werden, kann sein frühe Talente für das Unternehmen zu gewinnen, aber kann auch bedeuten, frühe Kunden für das Unternehmen zu gewinnen und da zu helfen, zu identifizieren, mit wem sollte man sprechen, wie sollte man den Prozess aufbauen und wie sollte man das richtige Produkt finden. Ich investiere hauptsächlich in Pre-Seed-Unternehmen, also wenn wirklich tatsächlich noch gar nichts da ist, wenn teilweise noch nicht mal die Gesellschaft gegründet ist, und hier und da auch in frühe Seed-Unternehmen, nur im Softwarebereich oder nur im B2B-Softwarebereich tatsächlich, aber über Europa hinweg. Also nur ungefähr 25-30% von meinen Investments sind tatsächlich hier in der Dachregion. Der Rest ist teilweise in den USA, europäische Gründer in den USA, in UK, in Frankreich, in Niederlanden. Ich habe gerade das erste Investment auch in Tschechien gemacht tatsächlich. Und hauptsächlich verbringe ich meine Zeit auf drei Themen. Einmal also so das ganze Thema Developer-Tools, Infrastruktur, also Datenbanken, Compiler, teilweise sehr, sehr technisch. Die zweite These, womit ich mehr und mehr Zeit verbringe, ist die Digitalisierung der Real Economy, sage ich immer dazu. Also Construction Tech, Energie, Manufacturing, also wirklich zu überlegen, wie können wir so den Core unserer Industrie digitalisieren. Und das dritte Thema ist Automatisierung von Backoffice-Prozessen, also alles von Accounting, Compliance, Legal. Und da glaube ich tatsächlich dran, dass einfach da AI einen sehr großen Impact haben wird, insbesondere in Bereichen, wo es heute sehr viel manuelle Arbeit gibt.
Jetzt hast du sicherlich nicht als allererstes nach der Uni sofort einen Fonds gegründet als Solo-GP, sondern hast eine Historie, die dich dazu auch sehr, sehr stark befähigt, Gloria. Du hast als Operator selber gearbeitet, du hast in einem großen Fonds gearbeitet. Vielleicht kannst du uns einen Einblick geben in so 2, 3 Stationen vor Puzzle Ventures und was du da auch vielleicht für die jetzige Rolle mitnehmen konntest, was dich befähigt hat, quasi jetzt einen wirklich Fonds alleine zu gründen.
Mhm. Ich bin direkt nach der Uni, also ich habe an der WU studiert und bin dann direkt nach der Uni erstmal ins Investmentbanking tatsächlich gegangen, war 4 Jahre bei Morgan Stanley und habe dann irgendwann im 4. Jahr mit Adyen, dem Payment Provider, zusammengearbeitet, weil die uns damals geheirat hatten für ein Fundraise, für eine 200-Millionen-Runde und habe damals dann TCV kennengelernt, Technology Crossover Ventures, erster Investor in Netflix, mittlerweile zum Beispiel in Deutschland in Flixbus investiert, aber auch in Revolut, in UK, in Spotify etc. Und habe bei denen so wirklich Growth Stage Investing gemacht. Also eher ein Minimum-Ticket 50 Millionen, eher so 100 Millionen aufwärts, teilweise auch tatsächlich Mehrheitsbeteiligungen, aber so 50% Minderheitsbeteiligungen auch. Und wurde dann relativ schnell zu Index Ventures weggeheiert. Und bin dann 2016, also vor fast 10 Jahren jetzt, zu Index gekommen, hat dort Growth Stage Investing gemacht. Das heißt, was ich heute nennen würde Early Growth, das heißt Series B, Series C. Davon gab es damals in 2016 noch nicht allzu viele. Ich glaube, es gab so ungefähr 100 Runden damals pro Jahr, die irgendwo zwischen 15 und 75 Millionen groß waren. Also ich würde schätzen, heute ist es wahrscheinlich irgendwie 5 bis 8 Mal so viel oder so. Und habe dort mit verschiedenen Unternehmen gearbeitet, also irgendwie mit Colibra in New York beziehungsweise Brüssel, auf der Corporate Governance-Seite, mit Culture Amp und Safety Culture in Australien, mit Nexthink in Lausanne, SaaS-Businesses, die damals so 30 Millionen ERA hatten oder irgendwo zwischen 20 und 50. Mittlerweile sind die heute alle neunstellig, aber auch mit Revolut tatsächlich, also ein bisschen meine Zeit zwischen B2B und B2C gesplittet. Und habe aber dann gesagt, ich würde eigentlich selber gründen, das war zumindest damals die Idee, und bin auf die operative Seite gegangen, erst Growth Stage Investing in einem Telemedizin-Business in Schweden, so Series B, Series C Stage, und bin dann 2020 nach Berlin gezogen und habe einem Freund dabei geholfen, ein HR-Tech aufzubauen, so mit Mitarbeiterin 7, was dann später an Personio verkauft wurde, Back. Und habe angefangen, an der Seite Angel Investments zu machen. Initial in Freunde und Ex-Kollegen von mir. Und dann während Covid ist das ein bisschen außer Kontrolle geraten. Und habe dann insgesamt 27 Angel Investments gemacht über 12 Länder. Und habe dann eben mit Puzzle versucht, so meine Learnings aus der VC-Zeit und aus der Angel-Zeit so ein bisschen zu kombinieren.
Wir werden heute deine Learnings nutzen, Gloria, um FounderInnen und ZuhörerInnen heute ein bisschen Advice zu geben fürs Fundraising. Und ich glaube, es gibt zwei super spannende Perspektiven. Ich glaube, die Perspektive an Unternehmen, wo du investierst, also wirklich Pre-Seed, da wäre es natürlich zu spannend, mal zu hören, okay, Phase 1, wie würde man sich als GründerIn heute aufstellen, was muss man mitbringen, um dich als Investorin zu gewinnen? Und ich glaube, im zweiten Teil können wir darüber sprechen, wenn du schon an Bord bist und mit GründerInnen die nächste Runde vorbereitest, wahrscheinlich eine Seed, wie macht man das heute best practice-like? Daher lass uns mal einsteigen, die Investments, die du heute tätigst, wie kann man dich überzeugen, worauf achtest du, was sind so die Treiber für Investments, wo du sagst, hey, das ist ein spannender Case, der kommt auf meine Shortlist. Mhm.
Also Hintergrund, ich habe jetzt über die letzten 2 Jahre 11 Investments mit Puzzle getätigt. Also das heißt, ich bin ein relativ konzentrierter VC-Seed-Fonds. Also es ist ein bisschen anders natürlich, wenn man eine breitere Strategie hat, ein breiteres Portfolio hat und vielleicht eher 10 Investments pro Quartal macht oder mehr. Deshalb bin ich wahrscheinlich eine Form von Pre-Seed- und Seed-Investor. Aber ich spreche wahrscheinlich nicht für alle Pre-Seed- und Seed-Investoren da draußen. Was für mich immer sehr, sehr wichtig ist, ist zu verstehen, woher kommt das Gründungsteam? Also ich fange immer eigentlich jede Konversation damit an, zu verstehen, wirklich, was ist der Background der Gründer? Woher kommen die? Was haben die vielleicht auch vor der sehr, sehr in der frühen Kindheit gemacht? Wie haben die sich getroffen oder wie haben sie sich überhaupt kennengelernt und wie sind sie überhaupt auf dieses Thema gekommen? Weil mir ist es super wichtig zu verstehen, so was treibt diese Personen? Warum wollen sie Gründer sein? Warum wollen sie genau an diesem Thema arbeiten? Warum wollen sie genau jetzt an diesem Thema arbeiten? Ich habe immer ein bisschen meine Probleme damit, wenn ich merke, dass das sehr klare so Mercenaries sind. Und wenn man einfach merkt, so okay, da gab es jetzt irgendwie, das ist ein McKinsey-Consultant-Projekt gefüllt und die haben sich irgendwie angeschaut, okay, was wurde entweder in den USA gefundet oder was sind die großen Märkte und daraus haben sie dann irgendwie abgeleitet, was sie jetzt bauen wollen. Das kann erfolgreich sein. Ich habe da einfach ein persönliches Problem mit, weil ich einfach dann merke, so die Leute sind nicht wirklich passionate, die leben nicht wirklich für das, was sie tun. Und ich glaube, das kann einfach insbesondere in schwierigen Zeiten im Unternehmen echt schwierig, echt schwierig werden. Und deshalb ist mir das wirklich wichtig, zu verstehen, so, was treibt die, warum genau das? Und in den allermeisten Fällen, zumindest auf der Pre-Seed-Seite, will ich eigentlich, dass die Gründer schon mal in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben. Also, dass es nicht nur gute Freunde sind, sondern dass sie auch verstehen, so, was bedeutet es überhaupt, miteinander zu arbeiten? Warum? Weil ich gemerkt habe, dass es dann zumindest der viel einfacher ist, schnell durchzustarten, wenn man bereits weiß, wie arbeitet der andere, wie gehen wir mit Konflikten um, sind wir eher, arbeiten wir eher morgens, eher abends, ist das eher ein guter Manager oder muss ich da jemanden beiseite stellen, der vielleicht das Managing übernimmt in Form von einem im Beispiel eines CTOs, und man versteht halt direkt, wie man dieses Unternehmen richtig aufsetzen muss. Deshalb eigentlich so bisher in der Pre-Seed-Phase habe ich nur in Teams investiert, die entweder in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben oder in Solo-Founder, interessanterweise. Aber ich tue mir extrem schwierig mit Teams, die irgendwo sich zusammengefunden haben, sei es Entrepreneur First, sei es Antler, oder sei es auch über irgendwelche Intros von irgendwelchen Freunden. Also darauf achte ich extrem. Deshalb will ich immer verstehen, wie haben die sich überhaupt zusammengefunden und wie haben die sich denn überhaupt mit diesem Thema, wie sind sie überhaupt auf dieses Thema gekommen? Schritt zwei.
Ja, also hier muss ich erstmal einhaken, weil habe ich endlose Anschlussfragen zu diesem genannten Thema. War super, super spannend. Vielleicht von vorn aufgezogen. Du meintest, so Passion ist dir wichtig. Wie erkennst du Passion bei GründerInnen? Gerade, sag ich mal, im gemischten Team, wo du vielleicht auch mal einen introvertierten Charakter hast, der die Tech-Seite vielleicht betreut, ohne jetzt Stereotype zu bedienen. Also woran machst du dieses Passion, diese vielleicht vorangegangenen Problemerfahrung fest, ja? Weil ich kann mir auch vorstellen, es gibt die McKinseys dieser Welt, die dir das Thema qua aus dem Projekt sehen, aber die dir das extrem gut mit Energie verkaufen können, ja? Also wo machst du den Unterschied?
Ja, ist aber ganz interessant. Die McKinseys dieser Welt, die sind normalerweise nicht super nerdy und die haben nicht irgendwelche coolen Anekdoten, wie sie darauf gekommen sind oder welches Feedback sie von Leuten aus dem Markt bekommen haben, sondern man merkt auch schon im Pitch-Deck, dass sie das eher als, sie denken über Market-Sizing nach etc. Also sie kommen eher aus der Marktgröße, aus dem Markt und weniger aus dem Problem. Mhm. Also sie sprechen einfach häufig weniger darüber, wie sich der User fühlt, den sie jetzt ansprechen wollen, sondern sehr viel darüber, wie groß der Markt ist, welche Wettbewerber es gibt, etc. Also da gibt es häufig schon einen sehr, sehr großen Unterschied tatsächlich. Mhm. Und man merkt auch, man merkt wirklich in der Beschreibung häufig auch, wie viel Pain das denen selber gibt, okay, und wie stark sie das wirklich, wirklich lösen wollen. Und warum? Mhm. Und wie stark sie auch durchdringen, nicht nur, da will jemand dafür zahlen, sondern auch, das macht das Leben dieser Person um so und so viel einfacher. Und das ist wirklich der Impact, den ich auf diese Industrie, auf diese Person haben kann. Und das sei es, weil die, keine Ahnung, zum Beispiel auf Baustellen selber gegangen sind und das wirklich erfahren haben und mit dem Polier auf Baustellen gesprochen haben, was halt ein Unterschied versus ich habe mir irgendwelche Analyst-Reports zu Procore oder so angeschaut. Das merkt man schon. Und das kann teilweise sein, dass sie in dem Bereich studiert haben und deshalb irgendwie einen Bezug dazu haben. Also es muss jetzt nicht unbedingt jemand sein, der sehr, sehr viel Berufserfahrung in dem spezifischen Feld hat. Mhm. Aber man merkt einfach, wenn sich Leute damit wirklich schon richtig auseinandergesetzt haben und auch die Sachen gemacht haben, die vielleicht nicht fancy sind und die man vielleicht nicht unbedingt vom Desktop aus machen konnte.
Verstanden. Jetzt hast du gesagt, okay, das Team soll im besten Fall vorher schon mal mit zusammengearbeitet haben. Ich glaube, klar, wiederholter Founder-Founderin ist immer der Best Case auch für den Investor, wenn die schon mal vorher eine Firma zusammengebaut haben. Das ist wahrscheinlich in den seltensten Fällen der Fall, beziehungsweise sind diese Deals dann hart umkämpft. Was sind eine andere Konstellation, Gloria, wo du sagst, hey, da haben Leute schon mal zusammengearbeitet. Kann das ein Projekt an der Uni gewesen sein? Kann das irgendwie ein Nebenjob gewesen sein? Kann das im Corporate gewesen sein? Also was siehst du in deinen Portfolio-Companies? Was sind Konstellationen? Und würdest du GründerInnen, die überlegen, vielleicht zu gründen, auch ganz klar empfehlen. Sucht euch Leute, mit denen ihr schon mal gearbeitet habt. Nicht nur, weil du dann investierst, sondern auch, weil es einfach, wie du vorhin angemerkt hast, viele Sachen leichter macht.
Ja, die meisten Konstellationen, die ich sehe, ist, dass sie zuvor in einem Scale-Up oder in einem Startup zusammengearbeitet haben. Also ich habe ein Team, das irgendwie 4 Jahre zusammen bei Stripe war. Ich habe ein Team, das 3 Jahre zusammengearbeitet, bei Monzo zusammengearbeitet hat. Ich habe ein Team, das irgendwie 3 Jahre bei Palantir zusammengearbeitet hat. Und häufig ist es dann so, dass sie Touchpoints hatten dort, aber dass sie jetzt nicht irgendwie alle täglich zusammengearbeitet haben. Das Monzo-Team ja, aber die anderen nicht unbedingt. Aber es gab auf jeden Fall ganz klare Touchpoints, wo man immer mal wieder auf einem Projekt oder so oder auf einem spezifischen Kunden zusammengearbeitet hat und irgendwie so eine Idee hat davon, wie die andere Person tickt. Und auch ganz wichtig, mit Leuten References machen kann, denen man selber vertraut. Weil man mit denen vielleicht selber gearbeitet hat und diese Person aber wiederum mit der Co-Founderin, mit dem Co-Founder gearbeitet hat. Und ich glaube, dieses Vertrauensverhältnis, das ist extrem wichtig. Also ich finde es teilweise auch interessant, wenn man Gründer fragt, die sich nicht kennen, die nie zusammen gearbeitet haben, wie wenig Referenzen die auch über den anderen Mitgründer gemacht haben. Die sagen mir dann alle, wir haben diese 50 Fragen nach First Round, sind wir zusammen durchgegangen, was so ein Co-Founder-Test ist. Da habe ich mir so, ich weiß nicht, ob das genug Testing ist, um da wirklich sagen zu können, hey, wir wollen das jetzt für die nächsten 10, 12, 15 Jahre machen. Ich glaube, das ist eine andere Situation, wenn 2 von 3 zusammengearbeitet haben. Ich glaube, das ist okay, wenn die dritte Person vielleicht dazukommt und nicht unbedingt mit den anderen in der Vergangenheit gearbeitet hat. Das habe ich jetzt noch nicht gehabt, aber ich glaube, das wäre für mich grundsätzlich fein. Aber ich glaube, man braucht zumindest so ein Core, der stabil bleibt. Und deshalb tatsächlich in den 11 Commitments oder in 11 Companies, mit denen ich besser arbeite, es gab bisher kein Co-Founder-Split-Up.
Okay.
Was ich tatsächlich ganz spannend finde. Und interessanterweise, es gab auch kein Pivot. Bisher. Also keinen vollen Pivot. Es gibt immer Sachen, wo man sagt, okay, keine Ahnung, es wird auf einmal enterprisiger, als man dachte initial, oder man muss mal irgendwie das Feature schneller auf die Roadmap bringen, als man gedacht hätte und so. Aber typischerweise, dadurch, dass ich halt verstehen will, so wie ernst meinen sie das denn mit diesem Thema und wie viel Passion haben die denn auf dieses Thema, gibt es eben auch wenig, wo man sagt, so, keine Ahnung, jetzt hier komme ich nicht weiter. Ich pivote jetzt mal komplett in ein komplett anderes Thema, weil nach mir die Sintflut, mich interessiert ja nicht, dass ich vor 2 Monaten noch darüber gesprochen habe, dass ich jetzt Sales Tech machen möchte. Ja. Und bisher scheint sich das tatsächlich auszuzahlen.
Dein zweiter Investmentfokus sind Solo-Founder, das ist super, FounderInnen, super spannend, weil ich glaube, das ist eigentlich ein Thema, was bei vielen InvestorInnen eher so, ja, mit Vorsicht zu genießen ist, wo sie eher die Hand ausstrecken und Abstand versuchen zu halten. Was ist da deine Hypothese, Julia, und wie gehst du mit den Risiken um, die natürlich eine EinzelgründerIn mit sich bringt, im Sinne von Krankheit oder irgendwie Lebensumstände werden ganz krass. Wie kommt es zu Investments in Solo-FounderInnen?
Ich glaube, ich habe einfach gemerkt, auch bei mir selber als Solo-GP, das ist, glaube ich...
Slightly biased an der Stelle, ja, stimmt.
Das ist, glaube ich, manchmal, wenn man... Es ist besser, alleine zu sein, als mit jemandem zusammenzuarbeiten, wo es irgendwie nicht hundertprozentig stimmt.
Ja.
Und deshalb ist es halt für mich die Frage so, okay, wenn ich schon diese frischen Teams eher schwierig finde... Und es gibt jetzt nicht so viele Teams, die in der Vergangenheit schon zusammen gegründet haben oder super lange zusammen gearbeitet haben, dann muss man vielleicht auch potenziell für andere Konstellationen offen sein. Ich habe es bisher 2 Mal von den 11, hatte ich die Konstellation, dass das einfach Solo-Founders waren. Was mir da wichtig ist, in dem einen Falle ist es ein sehr, sehr technisches Thema und ein sehr, sehr technischer Founder. Das heißt, er kann sozusagen natürlich die technische Seite selber abdecken. Aber de facto ist die Go-to-Market auch sehr, 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 sehr technisch. Und da geht es wirklich hauptsächlich darum, dass man einfach sehr credible ist und dass man mit den potenziellen Kunden, die auch technisch sind, auf Augenhöhe sprechen kann. Und deshalb war ich in dem Falle relativ komfortabel. Und in dem anderen Falle ist es so, dass der Gründer in diesem Space in der Vergangenheit gearbeitet hat und diesen Space einfach inside out kennt und sowohl und einen Product-Hintergrund hat. Mhm. Das heißt, sowohl so die technische Seite versteht und zumindest die Sprache des Tech-Teams sprechen kann, gleichzeitig aber auch sehr commercial unterwegs ist und hier in einem Vertical SaaS baut. Und ich glaube, das hilft hier nochmal, weil du eben den Endmarkt verstehst, gleichzeitig aber auch techy genug bist, um die technische Seite zu verstehen. Und ich glaube, und natürlich auch die Kundenvielfalt nicht so groß ist.
Ja.
Das heißt, es ist einfacher, da auch rein zu verkaufen, als eine Person, die vielleicht auch keinen Sales-Hintergrund hat, sondern eher einen Product-Hintergrund hat, eben weil man sehr credible ist in diesem Markt. Und deshalb war es für mich ein bisschen einfacher. Würde ich jetzt ein riesenkomplexes Horizontal-Software-Thema oder ein Foundational-Model ohne als Solo-Founder backen? Wahrscheinlich nicht. Dafür sind einfach die Modelle viel zu komplex. Aber in diesen spezifischen Fällen hatte ich das Gefühl gehabt, dass der Risk-Reward stimmt.
Finde ich ermutigend, Florian, weil ich glaube, das ist ein Thema, worüber sich viele dann noch öfter Gedanken machen und es geistert so ein bisschen die Hypothese rum, dass Solo-Founder gar nicht geht. Freue ich mich sehr, dass du da ein bisschen andere Perspektive reinbringst. Sicher nicht für jedes Modell, wie du sagst, aber für bestimmte Cases dann doch. Lass uns doch jetzt mal vielleicht in so ein Team reinversetzen. Wir haben jetzt gegründet, ja, wir haben vorher schon mal zusammengearbeitet, sind trotzdem First-Time-Founder, haben ein Problem identifiziert, Construction Tech, ja, also irgendwie hatten mit dem Problem schon mehrere Jahre Erfahrung und sind jetzt trotzdem auf der Suche nach dem ersten Geld. Es ist 2025, es ist Juni, ja, der Markt war schon ein bisschen shaky in der letzten Zeit. Was ist denn für so eine Pre-Seed-Runde das optimale Vorgehen als Gründerteam? Wie würdest du so einen Prozess empfehlen zu strukturieren für alle, die jetzt zuhören und das erste Geld suchen?
Also für mich ist ganz wichtig, dass de facto das Team stimmt. Also du würdest dich wundern, wie häufig man mit Gründern spricht, wo das Team noch sehr, sehr in Flux ist und wo noch nicht wirklich klar ist, wer die Teammitglieder sein werden, wer committed ist, etc. Das heißt für mich auch, zumindest sollten die Core-Leute schon gekündigt haben. Die können von mir aus noch für 2-3 Monate angestellt sein, bis sie eben dann das Unternehmen komplett verlassen. Aber ich will schon so ein bisschen Commitment sehen, dass sie jetzt nicht so die ganze Zeit hin und her überlegen und nur, wenn ich tatsächlich eine Pre-Seed-Runde raise, dann kündige ich. Ich will schon sehen, so dass sie ins Risiko reingehen. Und ich glaube, das Risiko lässt sich relativ minimieren. Dann ist es mir wichtig, eben dass die einen Inflection Point idealerweise identifiziert haben. Also irgendwas, was sich ändert, was extern ist, was jetzt einen Impact auf diese Industrie, auf dieses Produkt, das sie bauen wollen, haben wird. Das kann AI sein, das kann eine Regulation sein, das kann damals irgendwie der Shift zu Mobile sein in den letzten Jahren, so das kann verschiedene Themen sein. Aber irgendwo will ich sehen, dass sie einen Insight haben, hey, hier hat sich irgendwas im Markt verändert und jetzt macht dieses Produkt Sinn. Also so ein bisschen so ein Why Now. Okay. Und dann möchte ich halt ganz, ganz, ganz klare Insights und Hypothesen hören. So, why now? Why this product? Why this ICP? Why we? Das sind wahrscheinlich so die 4 Fragen, die ich immer stelle. Und ich bin mir total bewusst, dass sich daran noch so viel ändern wird. Also im Sinne von, das Produkt wird sich ändern, vielleicht werden sie auch noch pivoten, etc. Darum geht's gar nicht. Sondern es geht mir eher darum zu verstehen, sind die Gründer gut darin, Hypothesen zu formulieren und zu verstehen, wie jetzt irgendein Trend im Markt, wie jetzt irgendein Inflection Point eine Auswirkung hat auf irgendwas. Und was das bedeutet auf eine Industrie und was das bedeutet für den User, für die arbeiten. Dass sie eben artikulieren können, warum ist meine These, dass das SMB-Segment das Passende hier ist und dass ich erstmal ein Dach anfangen sollte und nicht in Frankreich und solche Themen. Und wenn das dann sich hinterher ändert, ist total fein. Aber dann weiß ich zumindest, dass sie die Abhängigkeiten verstehen. Und insbesondere, dass die dass sie verstehen, wie stark das Go-to-Market auch von der Produktstrategie abhängig ist. Also es ist ganz interessant, häufig hast du es, dass Gründer sehr gut im Produkt sind oder gute Vertriebler sind,
ja,
aber die beiden Teile nicht wirklich zusammenbringen können. Und mit solchen einfachen Fragen realisiert man, okay, verstehen die Abhängigkeiten untereinander von Produkt und Go-to-Market? Das bedeutet, wenn sie merken, aha, das Produkt muss sich ändern, verstehen sie dann auch, dass sie potenziell das Go-to-Market anpassen müssen und die Abhängigkeiten untereinander. Und das ist mir super wichtig. Und ich habe häufig das Gefühl, dass darauf Gründer nicht genug Wert legen oder nicht genug Zeit verbringen und da eine gewisse, einfach keine Tiefe haben. Also ich sage das immer so im Englischen, so I want to peel the onion. Ja. Also man will halt so die Zwiebel auseinandernehmen und dann merken, dass wenn man tiefer geht, können diese Gründer tiefer gehen. Aber gleichzeitig haben sie immer diese Bird's Eye View und den klare Vision, wo es hingehen soll. Häufig ist das leider nicht der Fall.
Spannend. Das heißt, wir müssen committed sein. Ich spreche jetzt mal für uns als Gründerteam, um dich zu akquirieren. Ja, wir müssen wirklich committed sein. Wir müssen zeigen, dass wir das ernst meinen und nicht, wir gehen jetzt mal raus und gucken, ob wir ein bisschen Geld finden. Und wenn ja, dann fangen wir an. Wir brauchen ein komplexes Verständnis von Zusammenspiel von Go-to-Market und Produkt. Ja, das sagst du, ist dir wichtig. Und wir müssen Hypothesen entwickeln zu den Fragen, die du gerade genannt hast, unter anderem zum Inflection Point, die wir dann auch verteidigen können. Ja, also wir sollten nicht nur irgendwas aufschreiben, was wir gerade mal im Paper gelesen haben, sondern diese Hypothesen müssen im Team wirklich verankert sein, die müssen diskutiert sein und die müssen auch einem kritischen Gegenfragen im Zwiebelprinzip standfesthalten können.
Genau, und auch gerne mit Beispielen belegen. Also auch gerne sagen, keine Ahnung, ich habe mit XYZ in Unternehmen ABC gesprochen und so sieht jetzt heute ihr Prozess aus, so lange dauert das heute. Und wirklich mit ganz, ganz konkreten Beispielen belegen, warum sie diese Hypothesen aufgestellt haben. Und vielleicht auch klar machen, was noch die offenen Hypothesen sind. Also natürlich werden die nicht alle Fragen gelöst haben, aber es ist super wichtig zu verstehen, dass die wissen, okay, aha, diese zwei Themen sind noch offen, die haben wir noch nicht geklärt, aber die sind super, super wichtig für den Erfolg dieses Unternehmens. Und wirklich da einfach das Gefühl haben, okay, diese Person hat schon mal ein ganz gutes Bild darüber, was so die Treiber des Unternehmens sind oder sein werden. Und die hat schon mal versucht, davon einige auszumerzen oder zumindest Hypothesen aufzustellen, so die und die Sachen müssen wir testen.
Ja, genau.
Um diese Treiber nochmal runterzubrechen und nochmal tiefer zu verstehen.
Absolut verstanden, finde ich einen sehr spannenden Ansatz. Jetzt vielleicht nochmal auf die prozessuale Ebene gegangen. Wir haben das jetzt alles vorbereitet. Ja, wir sind sehr standes. Wie komme ich denn trotzdem jetzt mit dir in Kontakt? Ja, also alles steht. Ich glaube, wir sind relativ überzeugt, dass wir das hinkriegen. Wir haben sehr gute Hypothesen. Nichtsdestotrotz fehlt uns eigentlich immer noch die Personen im Netzwerk vielleicht. Ja. Wie komme ich mit dir in Kontakt? Oder was wäre überhaupt ein guter Go-to-Investment-Approach für Pre-Seed-Teams, die vielleicht noch nicht ein Riesennetzwerk zu Investoren haben?
Ja, also ich glaube, als ersten Schritt, worum es geht, ist erstmal Industrieexperten von sich selber zu überzeugen. Mhm. Und idealerweise da Leute zu finden, die Angel-Investments aus der Industrie heraus tätigen. Also Leute wirklich, die in der Logistik unterwegs sind und vielleicht 5K, 10K, also wirklich kleine Tickets schreiben können.
Okay.
Und die da schon mal committen. Viele von denen, zumindest meine Erfahrung, also wenn du mit 10 von denen sprichst, können dich zumindest 2, 3, 4 an VCs verweisen, die du kennst. Gleiche ist der Fall, kommst aus dem CDTM raus, die Leute am CDTM können dich sicherlich mit ein paar Angel-Investoren zumindest verknüpfen. Ja. Und dann kannst du erstmal mit Angel-Investoren sprechen und die Angel-Investoren können dich dann wieder zu VCs verweisen. Oder zumindest deinen Namen, das hilft auch schon mal, bei VCs droppen. Also häufig ist es nicht so, dass die Intros direkt von den Angels kommen, aber dass die Angels das irgendwie bei mir erwähnen und dann ich irgendwie Outreach mache zu den Gründern und dann mit denen spreche. Und das Gleiche gilt auch für Leute, die eher mit Berufserfahrung kommen. Da ist es einfach super hilfreich, mit Leuten zu sprechen, die vielleicht aus dem gleichen Unternehmen kamen, selber gegründet haben, einfach ein bisschen Feedback von denen bekommen, vielleicht sogar mit den, wenn man schon bereits gekündigt hat, mit dem Gründer des Unternehmens, mit dem man angestellt war, zu sprechen und zu sagen so, hey, vielleicht machst du selber Angel Investments, willst du nicht hier noch ein Ticket schreiben, kennst du nicht noch ein paar Seed-Investoren etc. Also ich würde wirklich so über mein Netzwerk mich voranarbeiten, das dauert. Aber die Arbeit muss ich ja sowieso machen, zumindest auf der inhaltlichen Seite, weil ich will ja mit Leuten sprechen, um Feedback auf mein Produkt zu bekommen. Und dann sehr viele erfahrene Operator, da ist es dann so, dass sowieso schon, während die noch in den Positionen sind, sehr viele VC schon Outreach machen. Und dann ist es auch häufig so, auch bei mir, das ist dann vielleicht zu früh für einen großen VC, also weiß ich nicht, für einen Cherry, für einen Visionaries, für einen HV. Aber die sagen dann trotzdem, hey, sprich doch mal mit diesem Gründer, dieser Gründerin, die haben eine interessante These auf dem Markt. Du könntest vielleicht ein Fit sein, hast du nicht Lust, mit denen zu sprechen? Also es ist tatsächlich so, dass es manchmal so, dass diese Gründerteams erst bei den großen Funds landen, mhm, und dann schlussendlich die eine sehr viel größere Sourcing-Maschine auch haben. Das heißt, die sehr viel mehr Outreach machen können, als ich machen kann einfach.
Ja.
Und dann sagen so, hey Gloria, hast du Lust, mit dem Gründungsteam zu sprechen? Tendenziell finde ich schon wichtig, dass es so eine semi-warme Intro ist, mhm, weil es zeigt dir schon, dass der Gründer, die Gründerin hustlen kann. Und das will ich schon sehen. Also sowohl für Talent Acquisition wird das wichtig sein, insbesondere wenn die Person kein Second-Time-Founder ist und irgendwie 15 Jahre Berufserfahrung hat und ihr Netzwerk hat. Und es ist auch für Kundenakquisition wichtig. Und deshalb will man schon sehen, dass die Person muss jetzt nicht die perfekte, warme Intro zu mir haben, aber dass das zumindest irgendjemand, den ich so halbwegs kenne, da Outreach macht und mich fragt, so, hey, hast du Lust auf eine Intro? Das sollte man schon hinkriegen, würde ich behaupten. Ansonsten frage ich mich, ob sie genug hustlen können.
Der Hustle-Faktor im Outreach, ja?
Ja. Also wenn ich einen Angel oder den VC, wenn ich den irgendwie einmal im Jahr sehe oder spreche, wenn ich angepinkt werde von der Person und auch wenn die Person den Gründer, die Gründerin nicht super gut kennt, dann schaue ich mir trotzdem mal zumindest mal das Deck an.
Ja.
Also das passiert einfach immer, aber ich erwarte schon, dass es so eine lauwarme, ja, Intro ist.
Ja, ist kaskadierender Prozess. Ist super spannend, dass du das sagst, weil ich glaube, dieser Outreach-Faktor, den unterschätzen auch viele GründerInnen gerade frühphasig, ja, dass wirklich da auch die Masse den Funnel füllt. Und wie du sagst, gerade wenn du in deiner Industrie es schaffst, erstmal wirklich Angel-Investoren, die auch kleine Tickets machen, von deiner Lösung zu überzeugen, mit denen zu sprechen, deren Feedback einzuholen und die auch zu überzeugen, dann ist es, glaube ich, wie so ein Domino-Effekt, der dann dazu führt, dass die auch auf deinem Tisch landen. Ja, setzt aber voraus, dass man ganz, ganz viel Outreach macht, ja, insbesondere wenn das Netzwerk noch nicht da ist. Ich würde gerne sozusagen mal in die angekündigte zweite Phase gehen. Du hast investiert und kleiner Disclaimer, wir können als Beispiel wahrscheinlich unser gemeinsames Investment Comstrock nehmen, die eine sehr, sehr erfolgreiche Seed-Runde gemacht haben vor einigen Monaten mit 20VC und Google Ventures. Wie hilfst du deinen GründerInnen, in die du investiert bist, eine Folgerunde aufzubauen? Und was ist da 2025 wichtig? Ja, also was sind deine Empfehlungen für Teams, die gerade vielleicht vor einer Seed stehen und eine Seed vorbereiten?
Ich glaube, als Schritt 1, was wichtig ist, ist zu definieren, was müssen wir denn überhaupt zeigen für, mhm, die nächste Runde? Also welche qualitativen und quantitativen Metrics oder Proofpoints erwarten denn die Gründer in der nächsten Runde? Und dafür muss ich erstmal festlegen, aha, wie viel will ich denn überhaupt raisen? Wenn die nächste Runde 5 Millionen sein soll, dann brauche ich ganz andere Proofpoints, als wenn ich glaube, dass die nächste Runde 10 oder 15 Millionen sein sollte.
Ja.
Und ich glaube, das sehr, sehr früh nach meinem Investment zu definieren, ist unglaublich wichtig. Das kann informell sein, das kann auch formell sein. Also ich habe das beide schon gemacht. Und das kann alles sein von ARA, aber ehrlicherweise, ich bin kein großer Fan von ARA, weil insbesondere heutzutage ist ARA ziemlich einfach zu bekommen in Form von POCs, irgendwelchen Kreditkarten, die irgendwelche Leute hinterlassen Und aber dann, ich habe dann super hohen Churn oder sonst irgendwas. Ja. RA ist tatsächlich nicht bis zur Series B, bis zur Series A bestimmt, aber auch bis zur Series B eigentlich nicht so relevant, meiner Meinung nach. Sondern es geht eher darum, Produkttiefe. ACVs tatsächlich, also Willingness to Pay. Mhm. Gibt es denn überhaupt Zahlungsbereitschaft bei den Kunden? Dann geht es irgendwie um solche Themen wie Product Usage. Also wenden die Leute das tatsächlich? Dann geht es um Customer Feedback. Also wenn ich die fragen würde, so NPS-Score-mäßig, wie happy wären die damit? Es können verschiedene Themen sein, aber es sind häufig eher so semi-quantitative Themen, würde ich sagen, die wir einfach proven müssen. Das kann vielleicht sein, keine Ahnung, Expansion in ein weiteres Land, um zu zeigen, dass es nicht nur ein deutsches Thema ist, sondern auch in anderen Ländern funktionieren kann, etc. Und das ist so Schritt eins für mich, das tatsächlich zu definieren und darauf hinzuarbeiten.
Und das vielleicht nur nochmal zur Klarstellung, würdest du sozusagen schon weit vor einer potenziellen Seed-Runde und dem Prozess definieren und damit das Team dann Zeit hat, von deinem Investment, Zeitpunkt deines Investment bis zur Seed-Runde genau diese Checkboxen abzuarbeiten und da hinzukommen.
Korrekt. Weil häufig ist es so, dass es hier gewisse Trade-offs gibt. Also wenn ich ein sehr tiefes Produkt will und Enterprise verkaufen will, dann kann ich im Zweifel nicht auf ERA optimieren, weil Enterprise einfach einen gewissen Sales-Zyklus hat. Das heißt, bis ich am Ende der Runway bin, kann ich wahrscheinlich noch nicht so viele Kunden vorweisen und im Zweifel vielleicht auch nicht so viel ERA vorweisen, als wenn ich mich auf SMBs fokussiere. Das heißt, es gibt immer Trade-offs, denen ich mir bewusst sein muss. Und wenn ich einfach loslege nach der Pre-Seed, ohne dass ich von den Trade-offs weiß, dann renne ich vielleicht in eine Richtung, die aber nicht wirklich zu dem passt, auch was der, was fürs Fundraising das Richtige ist. Es ist total fein, wenn man sagt so, hey, mich interessiert erstmal Fundraising nicht. Das kann absolut die richtige Entscheidung sein, insbesondere bei sehr erfahrenen Teams, die nicht unbedingt auf Traction raisen werden, die Seed-Runde zumindest. Da zu sagen, so, ich interessiert nicht, welche theoretischen KPIs ich bräuchte, weil das ist das Richtige für die Company, für das Produkt, für den Kunden. Ja. Aber zumindest muss man sich bewusst sein, so, welche Trade-offs mache ich dann hier überhaupt? Und was bedeutet das dann für die Seed-Runde? Also, da muss ich mir halt bewusst sein, okay, in der Seed-Runde muss ich immer noch auf Vision raisen und kann jetzt hier nicht auf ERA raisen. So. Genau, deshalb mache ich das immer manchmal informell, manchmal formell, so früh wie möglich.
Jetzt hatten wir den Henrik von Comstruct vor kurzem auch hier in der Show. Das heißt, ich glaube, jeder, der zuhört, kann diese Story ganz gut nachvollziehen. Kannst du dich erinnern, Gloria, was damals, vielleicht 12, 18 Monate vor der sehr, sehr erfolgreichen Seed-Runde, die Comstruct gemacht hat, so die Themen waren, die ihr damals besprochen und definiert hattet? Und Folgefrage, sind diese definierten Ziele quasi Milestones dann auch eingetreten, bevor der Seed-Runden-Prozess gestartet hat?
Ja, ich würde sagen, es gab zwei Hauptthemen auf der, sagen wir mal, KPI- und Business-Seite. Das Thema, die Rollouts hinzubekommen, also das wie das Business funktioniert, ist eben, dass man POCs abschließt, die relativ klein sind, auf irgendwie ein paar Baustellen, und dass es dann irgendwann nach 6, 12 Monaten, manchmal auch 3 Monaten dazu kommt, diese auszurollen. Und das ist auch der große ERA-Jump, den man im Business dann sieht. Und damals, als Felix von Boom und ich investiert haben, hatten die, glaube ich, einen einzigen Rollout und so, weiß ich nicht, eine Handvoll, vielleicht 2 Handvoll POCs. Und es ging eben darum, können wir das, was jetzt einmal in der Schweiz gemacht wurde, dieser Rollout, können wir das replizieren? Weil das war einfach sehr, sehr wichtig, sowohl um zu zeigen, so sind die Leute wirklich dafür bereit, langfristig Geld zu zahlen, als auch um einen gewissen Repeatability im Sales-Prozess einfach zu zeigen. So, das war, glaube ich, Punkt 1.
Plus
Punkt 2 war plus damals,
plus wahrscheinlich, wenn das funktioniert, hat man zum Zeitpunkt der Seed-Runde natürlich auch einen sehr, sehr guten Trust, dass die POCs, die dann laufen, oder die Accounts, die noch auf sehr niedrigen ACVs sind, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einer gleichen Trajektorie folgen. Das heißt, man kann eigentlich schon so ein bisschen NPV-like zukünftige Umsätze da vermuten oder zumindest schon einpreisen.
Und das ist eine Kombination aus, wie viel convertet denn, also was ist denn die Conversion Rate und wie lange dauern die POCs denn, bis ich denn konvertieren kann. Ja. Also wirklich eine Kombination. Und wie groß sind dann tatsächlich diese Rollouts? Also das macht natürlich einen Riesenunterschied, wenn ich irgendwie sehe, aha, im Schnitt sind diese Rollouts 50.000 groß versus im Schnitt sind die 20.000 groß. Also dann lohnt sich natürlich ein gewisser Aufwand im Sales-Prozess und diese POCs, die vielleicht auch mal ein paar Monate dauern können, lohnt sich natürlich, wenn danach der Durchschnittsvertrag irgendwie 70.000-100.000 sind, versus wenn wir jetzt festgestellt hätten, Moment mal, das war jetzt irgendwie ein Ausreißer, der erste Rollout, aber eigentlich der Durchschnittsrollout ist irgendwie wieder 20.000, dann müssen wir natürlich das ganze Thema Go-to-Market nochmal komplett überdenken. Und einfach da eine Gewissheit zu haben, Moment mal, diese Art von Go-to-Market-Strategie passt hier, weil die ACVs tatsächlich so groß werden und weil wir das mehrmals hintereinander gezeigt haben, war einfach sehr, sehr wichtig für die Seed.
Mengengerüst an die POCs. Check, super Punkt. Finde ich sehr, sehr spannend. Unsicherheit raus. Was war der zweite Punkt?
Der zweite war, Comstock hat in der Schweiz angefangen, ursprünglich. Was total viel Sinn machte, weil man natürlich so eine Art Marktplatzdynamik hier oder Netzwerkdynamik hat, weil man für jeden Contractor, also für jedes Bauunternehmen auch immer die Supplier, die Zulieferer anbinden musste. Und man kann natürlich, in der Schweiz kommt man natürlich schneller irgendwie zu einer hohen Abdeckung der Zulieferer, als es in Deutschland möglich wäre. Und da ging es tatsächlich darum, zu zeigen, können wir auch im deutschen Markt POCs? Und idealerweise die ersten Rollouts zeigen, aber insbesondere die POCs und insbesondere im Enterprise-Segment. Das ist noch so eine 2B, Punkt. Und zwar kommst du da, im Schweizer Markt gibt es hauptsächlich, sagen wir mal, Mid-Sized-Bauunternehmen. Und im deutschen Markt gibt es aber ein paar Enterprise-Bauunternehmen. Das heißt, auch mit dem Eintritt in den deutschen Markt war so ein bisschen das Fragezeichen, so, okay, können wir jetzt auch die Enterprise-Kunden von uns überzeugen? Ja. Und nicht nur den typischen Mid-Market-Kunden. Also das, was halt in Deutschland Mid-Market ist, ist in der Schweiz eigentlich Enterprise. Das heißt, die hatten von Anfang an Schweiz-Enterprise-Kunden, aber in der Realität war das eher ein Upper-Mid-Market-Kunde. Und das heißt, mit dem Markteintritt in Deutschland konnte man zeigen, okay, wir können auch enterprisiger gehen. Und die Logik ist die gleiche in Deutschland, wo es vielleicht am Anfang ein bisschen langsamer geht, weil man eben auch noch die Zulieferer anbinden muss, aber dann irgendwann accelerated das. Ich glaube, das waren die zwei Themen auf der Go-to-Market-Seite. Und dann dritte Thema ist eher auf der Produktseite. Also können wir weiterhin das Produkt ausbauen und können wir da auch mehrere Produktmodule schon launchen und können wir ein gewisses Cross-Sell machen? Oder zumindest die Lands auf den verschiedenen Produkten zeigen, damit also sozusagen das nicht one product ist, weil klar, das ist ein vertical software business.
Ja.
Musst du halt zeigen, dass du über die Zeit eigentlich zu einem Art Operating System wirst. Das heißt, dass du eigentlich cross-sellen kannst, weil es nicht Hunderttausende von Kunden gibt. Und deshalb war das tatsächlich schon ganz spannend zu sehen. Einfach können wir verschiedene Produkte launchen, die jeweils Traction bekommen. Und dann Punkt 4, wo wir so, ich würde sagen, teilweise gezeigt haben, aber nicht voll, ist so ein bisschen, können wir seniorigere Leute hiren, damit nicht alles von den Gründern abhängig ist.
Ja.
Ich glaube, da ist es typischerweise was, was man dann auf jeden Fall bis Series A zeigen sollte. Und kommst du da gerade so irgendwo zwischen der Seed und der Series A, also eine sehr große Seed einfach.
Ja, sehr gut.
Wo wir, glaube ich, die ersten Leute gezeigt haben, so die seniorigeren ICs schon geheiratet hatten. Aber was wir jetzt bei Comstock noch nicht gezeigt hatten, ist, dass wir da wirklich Heads-off bereits heiraten konnten. Das würde ich sagen, ist für eine traditionelle Seed-Runde ist das nicht notwendig zu zeigen. Aber für eine Series A würde ich das tatsächlich definitiv schon sehen wollen.
Ich glaube, auch eines der Themen, die jetzt bei Henrik ganz, ganz oben auf der Agenda stehen, über die er auch berichtet hatte, drücken wir ihm die Daumen, dass das gut weitergeht. Jetzt ist es in dem Fall ja sehr gut gelungen durch das Team, Gloria, dass diese Checkboxen getickt wurden konnten. Ne? Also dass sozusagen zum Start des Seed-Prozesses da sehr, sehr viel da war, Expansion nach Deutschland hat funktioniert, die Net Revenue Retentions auf den Accounts waren super nach den POCs und auch unterschiedliche Produktmodule haben funktioniert. Wie habt ihr prozessual den Prozess vorbereitet? Also gesagt, mit dieser starken Ausgangsposition, da trotzdem die Frage, wie geht man dann an den Markt, um AAA-Investoren, wie sie da gekommen sind, dann wirklich für sich zu gewinnen? Wie war der Prozess strukturiert?
Also ich bin ein großer Fan davon, sehr früh VCs kennenzulernen, aber in einer sehr strukturierten Art und Weise. Was das bedeutet für mich ist, man muss die treffen, wenn man nicht im Fundraising ist. Und sie zumindest mal socially treffen. Auf einem Café, vielleicht bei einem Dinner, whatever. Damit die zumindest schon mal wissen, okay, Henrik oder Comstruct ist in dem und dem Bereich unterwegs. So ordne ich das ein. Wenn ich irgendwas Ähnliches sehe im Markt, dann weiß ich, wo ich das einzuordnen habe. Und den finde ich eigentlich persönlich ganz, ganz, ganz cleveres Kerlchen. Und er ist so, in principle ist er backable. Ja, und ich glaube, das hilft schon mal, für den VC einzuschätzen, so sollte ich das auf meiner Liste haben. Und für den Gründer aber auch einzuschätzen, so mag ich diesen VC, diese Person im VC. Passt der VC auch in die nächste Runde von der Stage oder merke ich einfach, dass die gar nicht so Seed-fokussiert sind und eigentlich eher ein Fund sind für Series A's oder für Series B's? Verstehen die das Thema?
Ja.
Haben die überhaupt ein Interesse an einem Vertical SaaS-Thema, zum Beispiel im Fall von Comstruct? Oder kommt Vertical SaaS so gar nicht in Frage? Haben die vielleicht schon mal in dem Bereich investiert? Oder in einem anderen Unternehmen, in einem anderen Vertical, aber was sehr ähnliche Patterns hat. Und das kriegst du schon häufig in den ersten 30, 45 Minuten kriegst du das schon mit. Und dann würde ich sagen, mach das so lange, also treff so lange gute VCs. Und häufig haben wir da einfach damit geholfen, das so ein bisschen auszututieren. Bis du so 5, 6, 7 Funds hast, wo du das Gefühl hast, okay, die verstehen's, die mag ich, die könnten grundsätzlich für nächste Runde in Frage kommen, etc. Treibt das nicht komplett auf die Spitze, also treff nicht jeden und irgendwie, weiß ich nicht, 10 im Monat, so, das wäre zu viel. Aber ich würde schon sagen, so, du hast ja dann ungefähr 12 Monate Zeit für das Vorgeblänkel, Anführungszeichen. Ich würde schon so viele treffen, dass du so 4, 5, 6, 7 dabei hast, wo du sagst, so, boah, grundsätzlich könnte da Interesse bestehen. Und dann bin ich tendenziell ein großer Fan davon, dass man so 6 Monate, bevor man tatsächlich raus muss, vielleicht so ja 3 bis 6 Monate, bevor man tatsächlich raus müsste, basierend auf der Runway,
ja,
so ein Catch-up macht mit den Leuten und denen so ein bisschen erzählt, von dem, wo man jetzt steht, und sie sozusagen ein bisschen vorbereitet, okay, hier stehe ich gerade, wir gehen wahrscheinlich in 3 bis 6 Monaten raus, vielleicht auch das wollen wir noch beweisen und das sind die Sachen, die wir schon bewiesen haben, etc. Im besten Falle kann das passieren, dass dann irgendjemand tatsächlich springt.
Preempted.
Mhm. Im besten Falle. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ganz am Anfang dieses Prozesses würde ich das noch nicht zulassen, weil man dann wahrscheinlich einfach noch gar nicht vorbereitet ist, noch nicht wirklich diese Gespräche hat, wahrscheinlich auch noch nicht wirklich crisp ist, wie man jetzt die neue Story erzählt. Ja. Aber so gegen Ende dieses Vorgeblänkels, wenn der Fund wirklich sehr viel Arbeit schon macht, das kriegt man dann mit, dann machen die, weiß ich nicht, hintenrum References, dann machen die schon Intros zu potenziellen Kunden, sonst irgendwas. Das kriegt man schon mit, wenn ein Fund keen ist. Dann bin ich tatsächlich ein großer Fan davon, darauf zu springen und dann vielleicht noch 3, 4, 5 weitere Funds reinzuholen, die man eben davor schon kennengelernt hat und dann eine sehr, sehr schnelle Runde zu machen. Bei Comstruct war das irgendwo ein Twitter. Also auch hier war das so, Henrik hat immer wieder verschiedene VCs getroffen. es waren dann, glaube ich, so 7, 8, 9, so um den Dreh. Also nicht 5, aber jetzt auch keine 20. Die waren auch von Henrik, von Felix und mir relativ klar getiert. Und wir haben halt gesagt, okay, wir gehen erstmal in diese 10 raus. Und wenn das dann nicht klappt, dann können wir immer noch überlegen, ob wir dann, wenn wir sehen, hey, das ist dann doch ein bisschen schneller, als wir gedacht hatten, können wir noch mehr in diesen Prozess zulassen. Aber wir sprechen nicht direkt mit 15 oder 20 oder 25 Funds. Und dann war es tatsächlich so, GV war Teil dieser Liste, war auch ziemlich weit oben in der Präferenzenliste von Henrik. Und dann haben wir, glaube ich, dann haben Felix und ich dabei geholfen, das Deck vorzubereiten und den Datenraum. Ich habe irgendwie hauptsächlich mit dem Datenraum angefangen, mit Modell etc. etc. Und Felix hat dann eher auf der Storyline und auf dem Deck unterstützt. Und dann bin ich irgendwann auch aufs Deck gesprungen. Und dann haben wir das eben mit Henrik über 2, 3 Wochen, ziemlich kurz, entwickelt. So, was ist die Storyline? Mit welchen Zahlen können wir das backen? Und dann ist er, glaube ich, montags oder so oder sonntags, hat er den Datenraum aufgemacht und hatte dann freitags bereits das IC mit GV. Hatte davor schon zwei Termsheets, glaube ich. Und hat dann montags die ICs noch abgewartet, weil die sowieso schon gescheduled waren, und hat dann, glaube ich, Dienstag schon tatsächlich die Entscheidung treffen können. Also es war dann irgendwie end-to-end 10 Tage. Tatsächlich 20VC hatten wir nicht auf dem Schirm, keiner von uns, weil keiner von uns mit denen in der Vergangenheit zusammengearbeitet hat und weil die auch einen neuen Series A Focus Fund erst gelauncht hatten. Aber Paul von 20VC hat da echt einen mega Job gemacht. Die hatten kurz vorher auch Alex geheiert von Euraseo, der ganz, ganz viel Arbeit auf Vertical SaaS gemacht hatte. Davor auch ein Newsletter zu dem ganzen Thema. Und die fanden es halt super, super spannend auf Basis ihrer vorhergehenden Arbeit auf Vertical SaaS. Und die sind dann innerhalb, glaube ich, von einer Woche, vom ersten Meeting bis zu Termsheet, sind sie dann sehr, sehr schnell vorangeschritten. Und dann haben wir gesagt, hey, die Kombination aus Google und 20VC ist eine perfekte Kombination. Lass uns gemeinsam machen.
Anschlussfrage, vielleicht auch die letzte im Anbetracht der Zeit, Loja, wenn niemand preemptet in so einem Prozess, ja, also vorgehen genau wie du beschrieben hast, wie wichtig ist es dann, dass der dann folgende Prozess extrem strukturiert und auch zeitlich abgestimmt und kompetitiv stattfindet? Also nehmen wir mal an, ich habe diese 8, 9 VCs, nochmal 10 in der Hinterhand, niemand preemptet in dem Gespräch. Wie soll ich es dann strukturieren und timen?
Ja, ich würde dann nicht direkt danach rausgehen, sondern ein paar Monate warten. Also idealerweise ist das so weit nach vorne gezogen, dass ich eigentlich so 6 Monate Zeit habe zu warten. Weil typischerweise lese ich ja in dem Gespräch raus, warum Leute noch nicht springen. Ja. Und dann würde ich mich tatsächlich darauf fokussieren, diese 2, 3, 4 Punkte noch entweder Evidence zu finden, warum die das alles falsch interpretiert haben und warum ich eigentlich richtig, richtig gut da schon bin bei den Themen. Also, weiß ich nicht, TAM-Fragezeichen, da muss ich halt irgendwie eine TAM-Analyse machen und es halt mal wirklich richtig aufbrechen, die ich vielleicht davor noch nicht gemacht habe oder die ich sehr, sehr high-level gemacht habe. Oder ich muss halt auch im Business arbeiten. Vielleicht wollen die sehen, dass ich höhere ACVs zeige und vielleicht priorisiere ich dann mal im Sales-Prozess die Verträge oder die Prozesse, die höhere ACVs haben könnten, auch wenn das vielleicht kurzfristig einen negativen Influence auf mein ERA hat, weil anscheinend ERA-Wachstum, da hat keiner nachgefragt oder das war für alle fein. Ja? Dann kann ich das vielleicht mal für 3 oder 6 Monate depriorisieren. Und dann würde ich tatsächlich einen relativ strukturierten Prozess danach machen, wo ich eben ganz, ganz aktiv diese Fragezeichen, die ich davor in dem Preemption-Prozess aufgepickt habe, sehr, sehr proaktiv adressiere, und dafür eben eine Antwort habe. Und gleichzeitig vielleicht auch nicht unbedingt die absoluten Top-Fonds da inkludiere in dem Prozess, sondern wirklich sehr, sehr realistisch bin. So, okay, wenn jetzt vor 6 Monaten gar niemand gesprungen ist von den 10, ja, dann kann ich vielleicht von den 10 6 Monate später ein paar überzeugen, aber ich werde jetzt nicht noch bessere Funds 6 Monate später überzeugen können. Oder noch, wenn die Fragezeichen hatten, so wie viele Proofpoints gibt's heute schon bei der Seed-Runde, dann werde ich vielleicht ein Multistage-Fund noch nicht überzeugen können, wenn schon ein Seed-Fund nicht genug Proofpoints hat. Das heißt, da muss man sich dann auf jeden Fall nochmal die Funds anschauen, mit denen man überhaupt spricht, um einfach sicherzugehen, dass man nur Zeit mit denen verbringt, die auch eine hohe Conversion Rate haben oder eine relativ hohe. Und ich würde dann da niemanden mehr Experimentelles reinnehmen. Versus in der Preemption bin ich manchmal dafür zu sagen, so 1 oder 2 Funds von denen kann auch schon mal eine Wildcard sein, die vielleicht eher selten eine Seed machen. Aber wenn sie springen wollen, dann sollen sie es machen. So. Die würde ich aber dann wahrscheinlich nicht proaktiv in den Hauptprozess mit reinnehmen.
Ich bin sehr gespannt, wie die Series A oder dann vielleicht sogar direkt eine B bei Construct weitergeht. Ob Henrik jetzt schon Gespräche, sozusagen diese soziale Anbahnung führt und welche Rolle du dann spielen wirst. Gloria, bedanke mich aber an der Stelle ganz, ganz herzlich für die sehr wertvollen Insights. Ich glaube, für alle, die entweder Pre-Seed oder Seed in naher Zukunft raisen, sehr, sehr viel Wertvolles dabei. Daher an der Stelle herzlichen Dank für deine Zeit in dieser doch sehr vollen Woche.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich lasse dich dennoch noch nicht ganz vom Mikrofon weg, denn wir haben noch eine Abschlussfrage hier bei uns. Und ich weiß, du bist kulinarisch auch gut bewandert. Gibt es eine Empfehlung deinerseits, Glory, wo unsere Artisten in Berlin unbedingt mal essen gehen sollten? Und das kann von der Burgerbude bis zum Sterne-Restaurant alles sein. Gibt es eine einzigen Tipp von dir, wo man unbedingt mal hingehen sollte, um zu genießen?
Ja, ich glaube, ich bin nicht sehr kreativ hier. Aber ist nicht schlimm. Ich mag tatsächlich Veronika in dem neuen Fotografiska-Museum sehr, sehr gerne. Mhm. Also ich finde insbesondere das Steak dort hervorragend und auch die Nachspeisen sind wirklich sehr, sehr gut. Das sollte man sich auf jeden Fall gönnen.
Kann ich unterschreiben, auch das Ambiente ist super und es gibt gute Drinks im Anschluss, wer darauf Lust hat. Also auf jeden Fall eine Bank. Diese Empfehlung unterschreibe ich persönlich gerne. Gloria, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank und wünsche dir eine tolle und erfolgreiche Woche zur Super Return hier in Berlin. Bis zum nächsten Mal.
Danke dir.
Was für ein Deep Dive in die Realität des Fundraisings 2025. Vielen Dank, liebe Gloria, für deine Offenheit, für deine Klarheit und die messerscharfen Insights von Teamdynamiken bis Go-to-Market-Metriken. Wir haben über vieles gesprochen, was wichtig ist, um Geld in 2025 zu akquirieren. Danke euch fürs Zuhören und wenn ihr jemanden kennt, der gerade Fundraise will, dann schickt ihm diese Folge. Wir freuen uns ansonsten über Feedback gerne per LinkedIn direkt an mich oder per E-Mail an julius@artist.net. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Der Julius. Macht's gut.